Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wenn wir das alle einmal gemacht haben, dann... Wir hatten nur Steine und Sprache, ja, das war alles. Und da musste ich irgendwann Gedichte schreiben und ich habe dann eben das Leben eines Poetry Slammers gewählt. Ich war 16 Jahre alt, als ich Poetry Slam kennenlernte. Ich war ein junger Punker. Ich trug einen Irokesenschnitt und eine Nietenjacke, wo drauf stand Too Wild to be Born. Das trage ich alles heute noch tief im Herzen. Und mein größtes Hobby zu dieser Zeit war, in Gebüsche zu springen. So eine klassische Dorfjugenddisziplin, man sieht ein Gebüsch und springt rein. Also wir nannten das Bushjumping oder Hackdiving oder Hacking, falls Sie Interesse daran haben. Ich arbeite auch gerade an einem Buch zu dem Thema, soll beim Surkamp Verlag erscheinen, in Gebüsche springen für Anfänger. Man springt natürlich ganz anders in Brombeer wie jetzt in, keine Ahnung, Schwarzdorn, ja. Und dann lernte ich eben Poetry Slam kennen und habe auch dann eben das Leben eines Poeten gelebt, war in der ganzen Welt, ich war in Afrika, ich war in Indien, habe so fürs Goethe-Institut Poesieprojekte gemacht, ich war durch die USA getourt, ich war auch mal in Jena, es ist egal wo, die Leute haben Lust, Sprache zu entdecken und genau, ich habe eben so ein bisschen versucht, auf die Sprache zu achten und habe gemerkt, dass die Leute häufig Dinge sagen, ohne dass sie sich darüber Gedanken machen, wen sie verletzen könnten. Zum Beispiel, wenn sie sagen, mein lieber Herr Gesangsverein, ja, oder bei dir sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Da muss ich sagen, das finde ich ungerecht, weil niemand kennt das Sofa der Familie Hempel. Niemand weiß, wie es darunter aussieht. Und ich habe mich dann eben dazu entschlossen, darüber Gedichte zu schreiben. Und das ist ein Text aus meiner... Also ich möchte erstmal einen kleinen anderen Text vortragen, denn bevor ich jetzt so einen langen Text vortrage, muss ich erstmal sicher gehen, dass Sie poetisch nicht überfordert werden. Es gibt nämlich ein Krankheitsbild, was nicht ernst genug genommen wird. Poetische Überforderung heißt Morbus Goethe. Sie erkennen das daran, dass Sie das dringende Bedürfnis haben, RTL 2 gucken zu wollen. Und das möchte ich dringend vermeiden. Ja. Und deswegen jetzt als kleine Einleitung erstmal, als vielleicht der Franzose würde wohl sagen, Amuse-Oreille, dieses Gedicht, was ich im Alter von 8 Jahren geschrieben habe, in der Grundschule, war eigentlich eine Hausaufgabe zum Thema Steigerung von Adjektiven. Aber ich finde, das habe ich en passant so poetisch gelöst. So trage ich Ihnen gleich mal vor. Heißt auch Übung. Der Hase hoppelt schnell. Der Strauß rennt schneller. Der Falke fliegt am schnellsten. Kommen Sie alle mit? Also, wir müssen sagen, ich war 8, als ich das geschrieben habe. Das Haus ist hoch. Der Kirchturm ist höher. Da fehlt ein H, ich lese die Rechtschreibfehler mit. Das ist ja mein großes Privileg als Dichter. Ich soll ja quasi Fehler machen. Ich soll ja quasi die Dinge machen, wo das Handy-Rechtschreibprogramm sagt, nee, oder wo der Kopf sagt, mach das nicht, das ist doch albern, das wird doch so niemand machen. Da wird's doch spannend. Und ich finde, wir sollten irgendwie mal so Sprache als Spielzeug wieder entdecken. Ja, eben mal auf das achten, was wir sagen, deswegen die Redensarten. Na, eben, was machen wir mit Sprache? Gefühlt haben wir uns im Alltag auf 40 verschiedene Wörter geeinigt, die reichen, um miteinander zu kommunizieren, aber 150 Emojis. Selbst meine Mutter schreibt mir so Nachrichten wie, kommst du morgen zum Essen? Palme, Kreuzfahrtschiff, Tisch, Kuchen, Herz, lachendes Smiley, Elefant, Baum. Denke ich, Mutter, was heißt das? Ja? Wir haben doch mal kommuniziert. Außerdem, was machst du im Internet? Du bist 1000 Jahre alt. Raus hier, das ist meine Welt. Ja? Und deswegen einfach so ein bisschen Sprache wieder ein bisschen so als Knetmasse und Spielzeug begreifen. Ja? Der Wolkekratzer ist am höchsten. Der Wurm ist kurz. Der Babywurm ist kürzer. Pfiffig, ne? Ich hatte nicht umsonst 3 Minus. Die Ameise ist am kürzesten. Das O ist fast rund. Der Mond ist runder. Der Ball ist am rundsten. Und nachdem ich dann im Alter von 8 Jahren erfolgreich das Wort rund gesteigert habe, habe ich die 3 besten Zeilen meines Lebens geschrieben. Danach ging es nur noch bergab. Da stand nämlich, Rauschgift ist giftig. Darunter stand, Öl ist giftiger. Und ganz unten stand, wirklich wahr, Gift ist am giftigsten. Sie dürfen klatschen, wenn Sie wollen. Danke. Naja, eine Redensart eben, um die ich mich so ein bisschen gekümmert habe, ist der Schneekönig wie ein Schneekönig. Ich habe mich gefragt, wer ist denn dieser Schneekönig, wie der man sich so freut? Und das ist wie ein Schneekönig. Es war einmal ein König und es war einmal sein Reich. Es war einmal alles gefroren. Es war einmal eine gefrorene Zeit. Ich habe mich einmal verloren. In schneeüberbackenen Winterlandschaften, im Schatten des fallenden Schnees, in der unter trittfester Eisschicht verborgenen Ruhe des schlafenden Sees, in Eiszapfen Schmuckstück behangenen Wäldern, der Lichtreflexion des Kristalls, im Beat, den der Schnee auf dem Erdboden spielt, beim Aufprall am Ende des Falls. Im Blühen und Welken des eiskalten Atems, sein einziger größter Moment, als ob ein Komet seine Reise beginnt, die Erde erreicht und verbrennt. Durch all diese gänsehautfördernden Bilder betritt man das Schneekönigreich. Darin steht ein neuschneeweiß glänzendes Schloss. Neuschwanstein sieht da im Vergleich aus wie ein Iglu, von Kindern erbaut und nicht gerade den Klügsten im Hort. Ein von Sagen und Schneewehen Wogen umwobener, geheimnisvoll glitzernder Ort. Durch eisblumenförmige Schlossfenster dringt stets das Lachen des Königs des Schnees. Beim Anblick der Kinder beim Eishockeyspielen, dem Treiben am Rande des Sees und wie auf dem Schlitten Spezialschnee 3000, den er extra dafür erfand, so manches Kind schon durch die Schallmauer brach und am Ende des Hanges verschwand. Wenn abends im Bett müde Schneeballschlachthelden von Schneeballschlachtsiegen erzählen, lässt es der Schneekönig neuen Schnee schneien, wo in der Schneedecke Schneeflocken fehlen. Und hätte nicht eine erkältete Hexe von Grippesymptomen geplagt, zwischen zwei Niesern mit heiserer Stimme die tragischen Worte gesagt, Abrakahatschi, verflucht sei die Kälte, dann wäre nichts weiter geschehen. Am Morgen danach stand der König am Fenster, um sich seine Welt anzusehen. Da war da kein Schnee, keine klirrende Kälte, kein wolkenfrisch glänzendes Weiß. Nur Schmelzwasserpfützen auf Brauntonlandschaften und von seiner Stirn perlte Schweiß. Ein Kribbeln kroch von seinen Fußspitzen aufwärts und stülpte sich über sein Herz. Ein Wollpulli-weiches Umschmeicheln der Haut, ein das Leben bejahender Schmerz. Wellen der Wonne ergriffen den König wie ein fröhlicher Feueralarm. Ein fremdes Gefühl, das er so noch nicht kannte, dem König des Schnees war es warm. Es war einmal ein König und es war einmal sein Reich. Das war plötzlich nicht mehr gefroren. Es war einmal eine gefrorene Zeit und die hat der König verloren. Er lief durch die einstmals so prachtweiße Welt und dem taunenden Rest, der noch blieb. Die Eisblumen lagen als Pützen am Boden. Auf lauwarmem Teichwasser trieb ein in tausend Teile zerbrochenes Puzzle aus Eisschichtfragmenten des Sees. Im Wald fielen Tropfen von Ästen und spielten das Abschiedslied schmelzenden Schnees. Und selbst diese kunstvolle Krone des Königs floss in Rinnsale über die Haut. Die Welt, die er kannte, sein Reich, das er liebte, sein Leben aus Eis war getaut. Da traf es wie eine Lawine den König. Wo war seine Schneekönigin? Die Schöne aus Schnee, die er selber erbaute, floss sie etwa auch gerade dahin. Und wirklich, dort wo sie einst stand, stand sie nicht mehr. Ihr Körper aus Schnee war getaut. Da lagen eine Möhre und zwei schwarze Steine, in die hat er immer geschaut. Zwei Äste, mit denen sie ihn so umarmte, dass sie mit dem König verschmolz, die jetzt keine liebenden Arme mehr waren, nur langsam vermoderndes Holz. Der Schneekönig wusste genau, was zu tun war. Doch dieser Schritt fiel ihm so schwer. Er bat seinen ärgsten Rivalen um Hilfe, der selber gern Schneekönig wär. Frostseehofer, der mit dem eiskalten Herz, das so kalt war, dass alles gefror. Der Schneekönig bat den machthungrigen Schurken, sein Reich einzufrieren und schwor, er würde statt seiner der Schneekönig werden. Frostseehofer willigte ein. Die Kälte des Schurken kam über das Reich und endlich begann es zu schneien. Als der Schneekönig aus seinem Schloss in die Welt trat, da knirschte es beim ersten Schritt. Das Stöhnen von Schnee einer noch nicht betretenen Schneedecke, die man betritt. Und als er dann endlich die Stelle erreichte, wo einst seine Königin stand, die Stelle, an der sie sich dereinst verliebten, die Stelle, von wo sie verschwand, da stand sie, wie frisch aus dem Himmel gefallen. Da stand sie im schneeweißen Kleid. Da standen Schneekönig und Schneekönigin. Da standen die Zeiger der Zeit. Was bleibt, wenn das Märchen vom Schneekönig endet? Frostseehofer blieb auf dem Thron, bis man ihn von dort mit Schneebällen verjagte, im Zuge der Schneevolution. Das Schneekönigreich wurde zur Schneerepublik. Man wählte ein Schneeparlament, den Schneekanzler und den das Schneekönigreich repräsentierenden Schneepräsident. Mit anderen Schneerepubliken Schneeropas gründete man die Schnee-U. Und wenn Sie sich nicht für den Schnexit entschieden, gehören Sie heute noch dazu. Vielen Dank. Ja, die... die Wortspieldichte ist hinten raus ein bisschen ja, sinken. Aber egal. Aber es lohnt, ich kann das ja nur aus Erfahrung sagen, wirklich, schreiben Sie selbst. Ne? Wir haben es von Herrn Jankowski vorher gehört, lest Gedichte. Nein, schreibt Gedichte, macht das selbst. Es lohnt sich, es ist die größtmögliche, wunderschönste Sprachpflege, die es gibt. Ich habe das selber erfahren, ja, wurde aus dem Gebüsch herausgeholt quasi, ja. Einfach zu einer Zeit, wo ich dachte, ey, lesen, ey, keine Ahnung, so ein Quatsch, ja. Also aus dem Deutschunterricht weiß ich brauche ein Reimschema, Metaphern, ja, sind auch irgendwie cool, keine Ahnung, irgendwas muss was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, sonst ist es nicht abiturrelevant. Das war das, was ich wusste. Das war einfach die Zeit, in der man merkt, ey, ich kann doch nicht nur lesen. Lesen ist super, aber es geht nicht nur. Ich kann doch nicht nur die Abenteuer von Huckleberry Finn und Tom Sawyer lesen. Ich muss die doch erleben gehen. Ja, ich kann doch nicht nur die Liebesromane der Welt lesen. Ich muss die doch auch erleben, ja, die Lesekrise, so nennt man das. Ich kann Effi Priest lesen, so. Ich kann mich aber auch einfach grundlos daheim langweilen. Geht auch. Das ist genauso möglich. Ich kann auch 50 Shades auf, na gut, das vielleicht jetzt nicht, aber egal. Und bei mir war es ja genauso so, ne? Und ich habe eben gemerkt, es lohnt sich eben so mit Sprache zu arbeiten und seiner eigenen Sprache ein bisschen Achtung zu schenken. Es passiert ja allerlei, auch wenn man das eben nicht tut. Zum Beispiel ein Freund von mir, der ist in Urlaub gefahren und seine Freundin konnte nicht mitkommen. Und dann schrieb er ihr eine Postkarte und anstatt, dass der Idiot ihr so eine Postkarte schreibt, wo er versucht zu beschreiben, wie sehr er sie vermisst, ja, dass er ihre Augen leuchtend sieht, wenn er in den Sternenhimmel über der Adria blickt, ja, dass er ihre Stimme hört, wenn der Wind durch die Palmen wedelt, ja, dass er sie riecht, wenn er an einer Katze riecht, oder keine Ahnung, dass er, statt dass er sowas versucht zu machen, seine Gefühle auszudrücken, schreibt er so einen Postkartensatz, so, das Wetter ist schön, ich wünsche, du wärst hier, pff, hat schon tausendmal funktioniert. Was aber passiert ist, ist genau das, was häufig passiert, wenn wir unseren Worten keine Achtsamkeit schenken. Er hat geschrieben, das Wetter ist hier, ich wünsche, du wärst schön, Trennung, zack. Und deswegen möchte ich dann eben so ein bisschen auch darauf aufmerksam machen. Und das ist jetzt ein Text, eine sehr, sehr alte Redensart. Das sagt eigentlich kein Mensch mehr, so die Kuh vom Eis. Also wenn man die Kuh vom Eis geholt hat, hat man einfach eine schwierige Situation gut gelöst. Sagt kaum jemand. Wer sagt noch die Kuh vom Eis? Alt. Das ist die Kuh vom Eis.
Es war einmal eine Geschichte, die wurde Kindern gerne erzählt. Weil die Kinder sie so fürchten und sie die Geschichte quält, deren Echo in den Nächten in der Dunkelheit erklingt, die mit jeder ihrer Silben in die Kinderträume dringt, in der jeder, der sie hört, ein bisschen von sich selbst entdeckt und niemand weiß ganz sicher, wie viel Wahrheit in ihr steckt. Das ist eine Horrorgeschichte, merkt man, ne? Alle Kinder sollen sie hören, dafür hat man sie erdacht, dass die Angst die bösen Kinder zu ganz lieben Kindern macht, die Geschichte, die auch mir mal meine Seele umgepolt. Die Geschichte von der Kuh, die sich die bösen Kinder holt. Sie versteckt sich in den Wäldern, von dort kommt sie in der Nacht, weil sie fast gefriert zu Tode, denn sie ist aus Eis gemacht. Zunächst hört man nur die Glocke, dann vernimmt man den Geruch, dann erst spürt man ihre Kälte und dann geht das Herz zu Bruch. So erscheint sie bei den Kindern, in den Zimmern, in der Nacht, die verzweifelt überlegen, welchen Fehler sie gemacht, bis sie hoch und heilig schwören, fortan immer brav zu sein. Dann erklingt die Glocke leiser und die Kinder schlafen ein. Wenn sie aus dem Schlaf erwachen, dann liegt Schnee auf ihrem Haar. Gerade so viel, dass sie wissen, dass die Kuh bei ihnen war.
Wenn die Stimme so von der, die nur deshalb wieder fortging, weil ein Schwur ward abgelegt, so lang, bis sie ihn gebrochen, bis die Glocke wieder schlägt. Und sie schlüge wohl noch immer, wäre nicht eines Nachts die Kuh zu dem einen Kind geschlichen, das die kleinen Augen zu hat und nun öffnet, weil sich Schnee auf alles legt und die Glocke einer Kuh in seinem Kinderzimmer schlägt, das nun schreit aus voller Kehle, seine böse Tat gesteht und die Kuh wollt schon verschwinden, als die Zimmertür aufgeht. Was ist los, Kind? Schreit der Vater. Und das Kind quiekt, eine Kuh! Welche Kuh denn? Schreit der Vater. Da erklingt ihr lautes Mu, fährt dem Vater durch den Körper, Gänsehaut und Herzschlagsprung, und für eine Schrecksekunde ist er selber wieder jung. In der Star Trek Fanbettdecke eingekauert sieht man ihn, wie sein kleiner Kinderkörper randvoll mit Adrenalin fast vor Angst stirbt, weil sein Blut sich in den Herzkammern versteckt, als ob eine Rinderzunge eiskalt an der Seele leckt, Tränen, Schweiß und Pipi fließen, alle Härchen stellen sich steil, schrille Schreie, bange Blicke, Flashback fertig,
geil.
Die Kuh stand plötzlich da und starrte auf eine Visitenkarte von Kai Diekmann, seines Zeichens Redakteur der einflussreichen Bild, die nur für 80 Cent im Preis schon den Intelligenz Quotient nennt, der genügt, um den Inhalt selber zu verstehen. Und am nächsten Morgen schon hockte in der Redaktion die Kuh vom Eis am Monitor und tat das gleiche wie zuvor. Sie machte Angst. Nun musste sie dafür nicht mehr selbst in die Zimmer böser Kinder schleichen. Vom Schreibtisch aus konnte sie im gleichen Zeitraum 2 Millionen Seelen nur mit einem Text befehlen, wovor sie sich fürchten sollen. Weil das die Menschen wissen wollen. Sie schrieb im Zwei-Huf-Tipp-System Schlagzeilen, die jedem dem, der sie las, so Angst einjagte, dass niemand dran zu zweifeln wagte. Gottverdammte Griechengier, wir sind nicht das Sozialamt hier. Oder Horrorurlaub, Deutschenhass, Welle macht 2 Deutsche nass. Oder alle Menschen müssen sterben. 100 Fakten rund ums Erben. Diese und noch andere Werke steigerten die Absatzstärke und so erhielt die Kuh vom Eis sogar den Axel-Springer-Preis. Doch einmal, nach dem Feierabend, endlich Feierabend habend, verließ sie das Verlagsgebäude voller Feierabendfreude, lockerte sich die Krawatte, die sie umgebunden hatte und an der die Glocke hing, atmete tief ein und ging in den Stadtpark, um dort diese frisch geblühte Blumenwiese anzutesten, durchzuschnaufen, aus dem Stadtparksee zu saufen und wie sie dort so wieder kaute, hört sie plötzlich eine laute Stimme hinter sich und Schritte. Polizei, den Ausweis bitte. Sie machte ihre Taschen leer, zeigte brav den Ausweis her und fragte dann nach der Kontrolle, was man damit erreichen wolle. Dort, wo ein Schlagstock stecken sollte, steckte eine eingerollte Zeitung, die der Bulle nun hervorholte, um kundzutun. Steht doch ständig in der Zeitung. Wer stoppt endlich die Verbreitung? Bettelherden aus dem Osten sind auf Steuerzahlerkosten hier, um unsere Parks zu essen. Die Kuh wusste genau, aus wessen Hufen dieser Unsinn stammte. Noch vor dem ersten Wort erkannte sie ihr Kürzel, KVE. Da sah sie auf den Stadtparksee, an dessen Rand in dem Moment das Laternenfirmament entflammte und an allen Masten hingen mehr als wirklich passten Kameras, die jeden Flecken des Parks mit Infrarot abcheckten. Und sie sah Vorratskammern voller Daten und Straßen voll Legida-Spuren. Baten und geschlossene Stehplatztribünen und Bundeswehreinsätze im Innern und gesprengte liegengelassene Gepäckstücke und Taschenkontrollen bei der Buchmesse und die Wahlergebnisse in den USA und die, die bei uns wahrscheinlich, Gott bewahre, noch kommen werden und Zäune um ganz Europa und wie die Menschen sich misstrauten, von hinter Hochhaus hochgebauten, massenmedial erzeugten Mauern aus die Welt beäugten. Da fror sogar die Kuh vom Eis. Schnitt sie doch selbst das Schwarz ins Weiß, aus dem die Welt die Angst ablas. Da ging sie durch das Stadtparkgras und aus dem Stadtparktor hinaus in Richtung Axel-Springer-Haus. Dort schlich sie 2 Etagen tief ins menschenleere Bildarchiv, häufte den papiernen Schund zu einem großen Haufen und nahm, was man den Bildstift nennt, der vorne schreibt und hinten brennt. Entzündete das Altpapier, als jemand aus dem Dunkeln nie einen Stoß gab und sie fiel aufs frisch entfachte Flammenspiel. Das Eis, aus dem die Kuh bestand, wurde Wasser, das den Brand löschte und als Dampf verschwand. Der Täter wurde nie erkannt. Es fehlt bis heute ein Beweis. Wer tötete die Kuh vom Eis und rettete den Bildverlag vom wohlverdienten Brandanschlag? Das Bildarchiv bewachte zwar eine Überwachungskamera und Gutachten erwogen gar, dass das Frauke Petri war. Andere blieben drauf bestehen, von der Laien sei zu sehen. Doch das sind Gedankenspiele. Sicher ist, es gibt sehr viele, die von Ängsten profitieren. Ob Eltern, die ihr Kind dressieren, Bankberater Geld abzocken, Politiker, die Wähler locken. Mit Angst erreichen sie ihr Ziel. Denn wer Angst hat, denkt nicht viel. Die Kuh vom Eis kommt jetzt nicht mehr. Das macht jetzt Thomas de Maizière. Der flüstert kleinen Kindern zu, du bist hier nicht mehr sicher. Buh. Dankeschön.
Ist der Christian da? Christian noch?
Nee. Komm mal. 23, hast noch 7 Minuten.
Okay. Okay. Dann mache ich noch was aus meinem Alten, oder? Kann ich das haben? Das ist auch super. Ich finde ja ganz toll, sehen sie zusammen nebeneinander aus. Das ist ja wirklich eine optische, also herrlich. Genau, ich mache was aus dem alten Buch. Ich bleibe so ein bisschen, ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie schreibe ich so kalte Gedichte. Das ist auch ein Gedicht aus der Reihe der Redensarten, was auch sonst. Das ist alter Schwede. Ich weiß nicht, kennt ihn schon, kennt ihn schon jemand? Wer kennt ihn schon? Alter, nee, das ist doch Quatsch, oder? Aber das ist doch wie ein Lied hören, was man schon kennt, oder? Echt? Okay, cool. Ich variiere ihn für euch. Der Text heißt Alter Finne. Jetzt guck da. Das ist alter Schwede. Ich habe mich gefragt, wer ist eigentlich der alte Schwede? Damit möchte ich mich verabschieden und bedanke mich ganz recht herzlich. Satyr Verlag, da drüben gibt es auch gleich noch Bücher. Ich bin heute Abend bei der Litpop habe mich gefreut, dass so viele Leute hier geblieben sind. Und das ist alter Schwede. Im Wald fiel Schnee auf kaltes Holz. der tagsüber ein wenig schmolz und nachts gefror zu langen Zapfen. Bis auf das schwere Schneeschuhstapfen des durch die Schneeschicht gehenden Schweden war es still im Wald, der jeden Schritt, der seine Stille störte, durch tausend dunkle Ohren hörte. Und tausend dunkle Augen sahen einen alten Schweden nahen und vorübergehen. Er trug bei sich, gut geschliffen, der Griff vom Greifen abgegriffen, eine Axt, eine von jenen Exemplaren, die in Schweden die gerade 13 Jahre alten Knaben schon vom Staat erhalten. Und durch den Widerstand des tiefen Neuschnees der Polarnacht liefen ein alter Schwede, seine Axt, und währenddessen starb ein Lachs. Aber ich habe keine Ahnung, wieso. Ja, aber irgendwas Skandinavisches muss so rein. So ein sterbender Lachs ist ja wohl mal super skandinavisch. Und Schnee fiel aus dem Firmament auf einen Weg, den der nur kennt, der ihn zuallererst gegangen. Der Schwede und die Axt gelangten schließlich an den Rande einer Lichtung, auf der sich ein kleiner Obelisk aus Stein befand. Und vor dem Obelisken stand, verziert mit Runen und Popanz, ein Schrein, aus dem der Lichterglanz von Kerzen wie schon jahrelang die Dunkelheit der Nacht bezwang. Der Schwede trat zum Schrein heran, setzte sich davor und dann zog er sich in aller Ruhe. Zuerst die schneeverklebten Schuhe und dann den Rest der Schwedentracht aus und saß nun in der Nacht, so wie wer ihn schuf, und hob die Axt hoch wie zum Gotteslob und murmelte auf Schwedisch jenen Zauberspruch des alten Schweden, so wie sicher tausendmal zuvor bei diesem Ritual. Nach den ersten Versen stand der Opa aus dem Schwedenland auf und tanzte wild im Kreise, wobei er weiterhin ganz leise und wie von Sinnen Formeln sprach, um mit der letzten Silbe nach Norden hin sich zu verneigen, sich dem Nordstern nackt zu zeigen, der Götter Augenlicht zu blenden, mit unrasierten Männerlenden und einer Axt in seinen Händen die Zeremonie zu beenden. Da schwang der mystisch aufgegeilte Schwede seine Axt und teilte geradewegs die erste Fichte, die er vor die Klinge Krichte. Das funktioniert nur auf Hessisch. Mein Heimer Fichte, Krichte, ja, deswegen konnte Goethe auch so viele Sachen schreiben. Schwere Schweden, Schläge bebten, Säge, Späne, Schwaden schwebten. Und als der letzte Schlag verklungen, waren auch die Schwaden ganz verschwunden. Und da stand allein im Wald ein Schwede, müde, nackt und alt. Und dort, wo eben noch so stolz die Fichte stand, stand nun aus Holz, formvollendet, praktisch ein Musterbeispiel für Design, das schönste Ende einer Fichte, ein Meilenstein der Schnitzgeschichte, ein Werk von Schweden, Axt und Hand und altem Schweden-Sachverstand, so ästhetisch, so genial. Ein Regal. Ein Möbelstück, wie es der Schwede seit vielen Jahren, so wie jede, nachts zu sich nach Hause trug und dort mit seiner Axt zerschlug. Denn niemand sollte die Tradition, die seines Vaters Vater schon an seinen Sohn, als er starb, mit letzten Atem weitergab, kennen. Jenen Bund der Schweden, die nur mit einer Axt aus jedem Baum ein Möbel bauen können und die sich selbst Ikea nennen. Eines Nachts jedoch geschah, als grad alles so wie immer war, etwas Unvorhersehbares, neblig, kalt und finster war es, als der alte Schwede schwitzend, nackt an einem Tischchen schnitzend, eine Fee im Wald entdeckte, die sich dort vor ihm versteckte. Er tappt schließlich sie zum alten Schweden, um diesen dann zu überreden, ihr eine Schrankwand zu kreieren. Sie würde gerade renovieren, dafür hätte er dann noch 3 Wünsche als Belohnung frei. Doch der alte Schwede blieb hart, was sie zur Weißglut trieb. Immer lauter wurde die Fee, erhöhte erst sein Wunschbudget, warf sich dann mit aller Kraft auf den Schweden, der den Schaft der Axt der Fee entgegenschlug, die im vollen Feenflug mit dem Kopf dagegen prallte und unsanft auf den Boden knallte. Und wie sie nach dem schweren Schlag im Sterben vor dem Schweden lag, hat die Fee es grad geschafft, bevor sie ward dahingerafft, im letzten Atemzug den Schweden mit einem Fluch noch zu belegen. So sollen sein Wirken und sein Tun und alle seine Möbel nun sein von niedrer Qualität und geringer Stabilität, sollen beim Anblick schon erzittern, beim Zusammenbauen splittern, dass sich sogar die stärksten Mannen den Imbus in die Beine rammen, die Bauanleitungen für Torben, Salmi, Billy, Smörr und Jorgen und wie immer sie auch heißen, in blanker Hysterie zerreißen, den Nutzer beim Benutzen quälen und immer sollen Schrauben fehlen. Es soll das Holz in seinen Händen zu ausgeschützten Waldbeständen gepressten Spanholzplatten werden. Lachs soll dieses Leid verbergen. Alle Schubladen sollen klemmen. Die Märkte sollen sie überschwemmen, dass das Elend die 4 Wände der armen Kunden weltweit schände, die beim Kaufen unvermessen Red Bulla und Hotdogs fressen. Und er lag an ihren Wunden. Der Fluch ward an die Welt gebunden und er wirkt heute noch immer. Wirkt in jedem Kinderzimmer. Kein Ort bleibt von ihm verschont, ob man dort lebt oder dort wohnt. Jedes Stück aus dem blau-gelben Katalog wird noch im selben dunklen Wald der Welt vom alten Schweden hergestellt. Und auch jetzt grad, hebt er die Axt. Und irgendwo stirbt noch ein Lachs. Ganz lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht in den schönen Buchmessenpark noch. Bis dann.
Lars Ruppel. Vielen Dank an die Leseinsel hier. Vielen Dank für die Geduld der umliegenden Stände. Schaut sie euch an, sie sind wunderschön dekoriert alle. Bücher von Lars kann man hier vorne an dieser weißen Säule kaufen. Dort gibt es allerdings nur die Kuh vom Eis. Alle anderen Bücher gibt es hinten am Stand G107 vom Satö Verlag. Das ist in die Richtung etwa unter dem großen G im Gang G. Da gibt es halt beide Bücher auch. Und es gibt auch dort ein ganz tolles Projekt, das Lars letztes Jahr herausgegeben hat als Herausgeber. Denn Lars engagiert sich noch sehr für Menschen mit Demenz und Pflegeangehörige. Da hat eine Anthologie rausgegeben, Geblitzdingst, Slam Poetry über Demenz. Das auch hinten am Stand. Heute Abend kann man Lars auf der Litpop sehen. Die ist, glaube ich, schon mehr oder weniger ausverkauft. Und auch noch bei Horns Erben, bei der langen Lesenacht der Verlage Satyr, Unsichtbar und Lektora. Da auch noch viele andere Autoren zu sehen und Autorinnen, unter anderem Jan-Philipp Zimny, Christian Ritter und viele andere. Das waren noch die wichtigsten Hinweise, die ich hier noch loswerden wollte. Und Lars wird auch signieren hinten am Stand G107. Okay, nachher hinten am Stand, weil das sind ja alle Bücher. Okay. Gut, vielen Dank.
Herzlich willkommen. Oh, sehr laut. Wow, Feedback. So, jetzt nochmal. So, herzlich willkommen. Jetzt bin ich gut gedämpft. Wunderbar. Hier an der Leseinsel beim Autorengemeinschaftsstand jetzt zu einem sehr handfesten Thema, zum juristischen. Ich freue mich ganz besonders, dass Tilman Winterling da ist. Hallo. Rechtsanwalt, Buchblogger. Und er vertritt vor allen Dingen in seiner Funktion als Rechtsanwalt eben sehr viele, also Autoren, Verlage. Mit anderen Worten, er kennt
beide Seiten
und die Themen und kennt beide Seiten.
Ja.
Vielleicht sagst du noch ganz kurz was zu dir, wo du herkommst, in welcher Form du wie unterwegs bist als Rechtsanwalt.
Ja, gerne. Also ich bin Rechtsanwalt in Hamburg und bin in einer Kanzlei, die eigentlich vor allem Künstler aus dem Bereich der Musik vertritt. Wir haben aber auch eine Sparte, die schon immer eigentlich Verlage, also klassische, nicht Musik.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.